Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Deutschland hat eine Corona-Warn-App und viele andere Länder auch. Wer in Urlaub fährt und nicht infiziert werden will, tut gut daran, auch die Warn-App des Gastlandes auf dem Smartphone zu installieren. Zumindest für Touristen in der Schweiz hat die Sache allerdings einen Haken. Gleich unser erstes Thema. Anschließend geht es um die Bewässerung von Weinreben und wir berichten über schwach- und mittelaktiven Atommüll, der an der Weser möglicherweise recht lange lagern soll. In Algerien wurde der lange verschwundene Sahara-Gepard wieder gesichtet, auch das ein Thema dieser Sendung. Und im Verbrauchertipp geht es um eine Alternative zu massiven Fahrradschlössern aus Stahl. Die Corona-Warn-App wurde in Deutschland schon mehr als 15 Millionen Mal heruntergeladen. Sie informiert Nutzerinnen und Nutzer, ob sich in der Nähe eine Person aufgehalten hat, die erstens infiziert war und zweitens diesen Umstand nach einem positiven Testergebnis auch in der App eingetragen hat. In der Europäischen Union arbeiten die nationalen Anbieter daran, ihre Apps miteinander kompatibel zu machen, damit wir auch bei Reisen ins Ausland über Infektionen informiert werden. Deutschland grenzt allerdings auch an die Schweiz und die ist nicht Mitglied der EU. Gerade in der Bodenseeregion sind Touristen aus Deutschland und der Schweiz im jeweiligen Nachbarland unterwegs. Thomas Wagner in Friedrichshafen, wie erfahren die denn, ob sie in der Nähe einer infizierten Person waren? Über die deutsche Warn-App oder über die Schweizer?
Tja, gute Frage, die ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also, die Schweizer Behörden, das Schweizer Bundesamt für Gesundheit, empfiehlt erstmal beide Apps herunterzuladen. Das funktioniert auch. Dann hat man die Schweizer Covid-19-Warn-App und eben die deutsche Warn-App. Aber die Krux an der Geschichte ist eben die, dass beide nicht parallel nebeneinander betrieben werden können. Also entweder ist die eine App aktiv und oder die andere. Und es ist gerade hier im Grenzgebiet sehr problematisch, denn hier durchmischen sich Schweizerinnen und Schweizer mit Deutschen und da ist es natürlich immer sehr schwierig zu wissen, wer könnte jetzt infiziert sein. Ist es ein Schweizer oder ein Deutscher? Und eigentlich idealerweise wäre es schon, wenn beide funktionieren würden. Geht aber nicht aus technischen und aus rechtlichen Gründen, sagt Matthias Welig von Übig. Das ist eine Schweizer Software-Schmiede, die Swiss-Covid-App im Auftrag des Schweizerischen Bundesamtes für Gesundheit entwickelt hat.
Ich meine, der Punkt ist schlussendlich ja so, dass bei einem positiven Resultat gibt man ja dann quasi seine zufälligen IDs frei, damit eben die anderen überprüfen können, bei wem ich in der Nähe war. Jetzt ist es so, dass die Schweizer App hat das natürlich mehr bei den Servern in der Schweiz und die deutsche App hat das bei den Servern in Deutschland. Das heißt, diese Daten müssten irgendwie ausgetauscht werden. Und dazu braucht es einerseits den rechtlichen Rahmen und andererseits auch die technische Umsetzung dazu.
Ja, und beides fehlt im Moment noch. Es gibt weder diesen rechtlichen Rahmen, noch gibt es eine technische Kompatibilität der beiden Warn-Apps.
Letztlich funktioniert also immer nur eine, entweder die deutsche oder die Schweizer. Was können denn deutsche Touristen in der Schweiz tun, um trotzdem gut informiert zu sein über die Gefährdungslage?
Naja, also man sagt, in der Schweiz heißt es, man soll am besten beide Warn-Apps installieren und auf seinem Handy vorrätig halten. Und dann ist es einfach so, dass man sie wechselweise benutzen soll. Also zum Beispiel, wenn man in der Schweiz Urlaub macht, dann empfiehlt es sich, die Swiss-Covid-App aufzuhaben und die auch ständig scharf zu machen. Und dann aber vielleicht mal abends nochmal in die deutsche reinzuschauen. Und die registriert selbst in diesen Zeitspannen, wo sie eben nicht aktiv ist, registriert sie aber, wenn ich möglicherweise in der Schweiz in der Nähe einer infizierten Person aus Deutschland bin, mit dem entsprechenden Abstand, wo das dann aufgezeichnet wird, so erklärt es auf jeden Fall Matthias Wellig von Übig.
Momentan ist es sicher sinnvoll, beide Apps installiert zu haben, weil das darunterliegende System, das funktioniert weiter, egal welche App das ich brauche. Wichtig ist einfach, dass man ab und zu dann die jeweilige andere App öffnet, weil es kann immer nur jeweils die App, die geöffnet ist, quasi mit den Servern kommunizieren, um dann eben rauszufinden, ob ich mit jemandem, der positiv getestet wurde, Kontakt hatte.
Und auf diesem Wege erfahre man auf jeden Fall, wenn auch mit kleinem zeitlichen Verzug, wenn man sich in der Nähe einer infizierten Person aufgehalten hat, die dieses dann aber auch auf der App eingetragen hat.
Wird es denn irgendwann praktischer? Werden die deutsche und die Schweizer App denn demnächst mal miteinander kompatibel?
Ja, also das Schweizerische Bundesamt für Gesundheit sagt auf Anfrage unseres Senders, dass man das eigentlich wünscht, dass das sehr wünschenswert wäre. Allerdings hier ist eher der Wunsch der Vater des Gedankens. In der Praxis wird das wahrscheinlich viel länger dauern als eine Kompatibilität innerhalb der EU. Denn innerhalb der EU arbeitet man ja an einem sogenannten EU-Gateway. Das heißt, da sollen die Daten der einzelnen Apps dann tatsächlich als Schnittstelle ausgetauscht werden. Aber in der Schweiz ist das erstmal so schnell nicht erwartbar, denn die Schweiz ist, wie gesagt, nicht Mitglied der EU und es gibt auch, was diese, sie ist verbunden mit der EU über bilaterale Verträge, aber was die Ausgestaltung anbelangt, da gibt es in der Tat noch viele Auseinandersetzungen, viele Unstimmigkeiten und im Zuge dieser Unstimmigkeiten sei es, schreibt das Schweizerische Bundesamt für Gesundheit, eben auch schwierig, dort in absehbarer Zeit diese Kompatibilität herzustellen, aber wünschenswert wäre das und den Versuch würde man auf jeden Fall unternehmen.
Die deutsche und die Schweizer Corona-App sind nicht miteinander kompatibel. Danke für das Gespräch an Thomas Wagner in Friedrichshafen. In Deutschland beginnt in diesen Tagen die Weinlese. Früh wie selten zuvor, die trockene Hitze bringt die Jahreszeiten durcheinander. Und sie sorgt dafür, dass Winzer neue Wege gehen müssen. Wenn es zu viel, wenig regnet, dann werden immer häufiger auch die Reben mit künstlicher Bewässerung unterstützt, damit sie nicht vertrocknen. Das Verfahren ist seit dem Hitzesommer 2003 erlaubt. Doch ob die künstliche Bewässerung wirklich eine gute Idee ist, das ist umstritten. Anke Petermann hat sich umgehört.
Der Pfälzer Winzer Michael Schwind deutet auf den riesigen Wassertank weiter oben im Weinberg von Weisenheim am Sand. Schon der Ortsname kündet von trockenen, durchlässigen Böden, die Wasser kaum speichern.
Die Pumpe ist oben an. Müssen wir einen Moment warten, weil das ist ja schon eine Strecke bis da runter zu uns.
Aus den dünnen schwarzen Schläuchen, die an den Rebzeilen befestigt sind, tropft es. Drei Reihen bewässert Schwind hier und weitere in einer Lage direkt an seinem Weingut. 15% seiner Rebfläche kommen nicht mehr ohne die sporadische Wasserzufuhr aus dem Tank aus, darunter die Jungpflanzen, die noch nicht so tief wurzeln.
Es geht ja hauptsächlich um die Sandböde. Ja? Man sieht dann wirklich, dass die Blätter teilweise auch gelb werden schon. Aber die trockenen Blätter, das kriegst du nicht mehr weg. Ja? Die Hennenleiste Vorschade jetzt. Ich gucke, dass ich die so gut wie möglich mit Wasser versorge. Du.
Rund 10% der pfälzischen Winzer, so schätzt Reinhold Hörner, für das zweitgrößte deutsche Weinbaugebiet, haben sich auf Bewässerung eingerichtet, hauptsächlich für ihre Junganlagen. Wasser wird das Zukunfts- und Konfliktthema in Landwirtschaft und Weinbau, glaubt der Präsident des Weinbauverbands Pfalz. Weisenheim am Sand gehört zum größten zusammenhängenden Gemüseanbaugebiet Deutschlands, das Millionen Kubikmeter Wasser jährlich für die Beregnung verbraucht. Wer sich dem Ort nähert, sieht auf den Gemüsefeldern hohe Fontänen aus den Wasserspritzen. Dagegen kommt die Tröpfchenbewässerung im Weinbau sparsam daher, bekräftigt der Präsident des Weinbauverbands.
Und das sind vielleicht 10% des, was in der allgemeinen Landwirtschaft verbraucht wird. Also es geht nicht so ins Gewicht, als ob das jetzt eine Gemüseacker wäre.
Erlaubt ist die Bewässerung von Reben seit dem Trockenjahr 2003. Aber, so Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut,
die Rebe ist auch faul, die bildet dann nur oberflächlich Wurzeln und geht nicht so sehr in die Tiefe. Andere Winzer sagen, okay, ich will meine Rebe sozusagen in die Tiefe zwingen, schneiden zum Teil sogar oberflächlich diese Wurzeln ab, um dann mehr Mineralität in den Wein zu bekommen. Denn die Rebe, die wurzelt natürlich dann, die gehen 10 Meter, 15 Meter tief in den Boden und nehmen natürlich dann auch alle Mineralien, die dann so unterwegs sind, mit auf. Und das Terroir, der Einfluss des Bodens, kommt dann viel besser noch im Wein zum Ausdruck. Da gibt es verschiedene Philosophien, nur wenn absolut kein Wasser da ist, dann kann man manchmal auch in der Tiefe nichts mehr holen.
Und die Mittelhart, also der nördliche Teil des Pfälzer Weinbaugebiets, musste in diesen Sommerwochen tatsächlich komplett ohne Regen auskommen. An der südlichen Weinstraße dagegen gab es Niederschlag. Winzer Frank Meyer aus Gleiszellen sieht Bewässerung daher eher kritisch.
Wenn wir jetzt so ein Jahr kriegen, wo wir jetzt 2-3 Mal so ein starkes Gewitter haben wie jetzt und ich habe vorher bewässert, dann habe ich wieder einfach zu viel drin. Also es ist eine ganz kritische Sache. Es ist nur interessant für ganz karge Böden, aber grundsätzlich, wir bewässern nur Junganlagen. wo die neu gepflanzt sind. Die werden gezielt bewässert am Stock und danach verzichten wir auf jegliche Bewässerung. Schneiden die ersten 2-3 Jahre, wenn es trocken ist, die Trauben ab, damit sich die Rebe erholt. Ja. Traube weg, dann wächst der Stock wieder.
Und dann, statt zu bewässern, den Boden speicherfähig machen.
Das heißt, über Sommer werden die Einsaaten gepflegt, die jährlich gewechselt werden. Da ist Malve, Senf, Ölrettich, Raps, Weidelgras drin. Ja. Hinter uns haben wir hier auch den Kompost liegen, das ist Grünschnitt. Ja. Und das Ganze speichert mehr Wasser. Das heißt, es verdunstet nicht so schnell. Und wenn es regnet, haben wir keine Erosion, sondern es wird gleich aufgenommen. Ja.
Im Nachbarort dagegen hat Meyer beobachtet, wie Regen Erde weggeschwemmt hat. Da, wo keine Grünunterlage den Boden festhielt.
Da haben wir ganz viel in Nachbaranlagen, wo wir Erosion haben, starke. Das heißt, der Regen, der so kam als Starkregen, wurde gar nicht aufgenommen, sondern ist einfach abgeflossen.
Und hat mit dem Boden auch die Nährstoffe mitgenommen. Ein unerwünschter Effekt, vor allem mit Blick aufs Nitrat. Umweltschützer der Region fordern längst, Böden im Gemüse- und Weinbau besser zu schützen und den Wasserverbrauch für die Landwirtschaft zu reduzieren. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz Südpfalz zum Beispiel führt die Trockenschäden angrenzender Wälder auch auf die zu starke Entnahme von Grundwasser zur Bewässerung zurück.
Ein Beitrag von Anke Petermann. Atommüll besteht überwiegend aus schwach- und mittelaktiven Stoffen. Dazu gehört Schutt alter Kraftwerke genauso wie Abfall aus der Nuklearmedizin. Rund 90% des Atommülls bei uns gehört in eine dieser Kategorien. Und auch er muss so untergebracht werden, dass er keinen Schaden anrichtet. Wie schwierig das sein kann, das erleben wir in der Asse. Dort lagert radioaktiver Abfall in einem ehemaligen Salzbergwerk, obwohl Wasser in die Lagerstätten eindringt. In Würgassen an der Weser stand einmal ein Atomkraftwerk. Im Jahr 2014 wurde der Abriss vollendet. Doch jetzt fürchten Anwohner, dass dort für lange Zeit Atommüll gelagert werden soll. Alexander Budde hat sich umgehört.
Wir stehen also hier vor dem ehemaligen Reaktorgebäude und dem ehemaligen Maschinenhaus. Rechter Hand sehen wir eines der zwei am Standort vorhandenen Zwischenlager.
Dirk Wilhelm hat einige Jahre im Atomkraftwerk Würgassen gearbeitet. Bereits 1997 wurde der idyllisch am Weserufer im Kreis Höxter gelegene Siedewasserreaktor vom Netz genommen. Nach der Stilllegung 1997 hatten Politik und Betreiber den Anwohnern hier in Ostwestfalen den zügigen Rückbau zur grünen Wiese versprochen. Doch daraus wird wohl nichts. Die Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung, kurz BGZ, will auf einer Freifläche auf dem Kraftwerksgelände ein sogenanntes Bereitstellungslager für mittel- und schwach radioaktiven Atommüll einrichten. Die Abfälle sind für den im Bau befindlichen Schacht Konrad bestimmt. Das erste und bislang einzige nach geltendem Atomrecht genehmigte Endlager. In Rede stehen keine Kastoren mit Brennelementen, sondern etwa Trümmerteile und Schutt von abgerissenen Atomkraftwerken, Strahlenmüll aus radiologischen Praxen und Forschungseinrichtungen. Gleich nach der für viele unerwarteten Benennung des Standorts im März spannte Wilhelm vor dem Werkstor ein erstes Protestbanner auf. Nicht nur die Art der Verkündung stößt dem Sprecher der Bürgerinitiative Atomfreies Dreiländereck übel auf. Wilhelm wirft der BGZ vor, mit Erkundungsarbeiten im Eiltempo Fakten zu schaffen. Die Kriterien für das Auswahlverfahren ohne Beteiligung der Öffentlichkeit seien nicht nachvollziehbar. Gefahren würden von der BGZ heruntergespielt.
Da sprach man dann statt zentrales Bereitstellungslager von Logistikzentrum und schwach- und mittelradioaktive Stoffe, die im Übrigen auch hochtoxisch sind, ganz nebenher, neben dem radioaktiven Gefilde, wurden dann abgetan, Zitat, wie Arbeitshandschuhe und Schutzkleidung. Und das wollte ich hier so nicht stehen lassen.
Die gewaltige Halle mit einer Grundfläche von 325 mal 125 Metern wird gebraucht, hält BGZ-Sprecher Hendrik Kranert-Ritzi dagegen. An den etwa 3 Dutzend Zwischenlagern in Deutschland werden die Abfälle so abgestellt, dass was zuerst reinkam, auch zuletzt wieder raus muss.
Das muss man sich so ein bisschen vorstellen wie bei einer Garage, wo man erst das Auto rausfahren muss, bevor man hinten ans Fahrrad kommt. Das funktioniert natürlich mit radioaktiven Abfällen nicht.
Auch im Endlager Konrad selbst ließen sich die ankommenden Abfallbehälter nicht so sortieren, wie man sie für den ausgeklügelten Einlagerplan braucht.
Wir sorgen halt dafür, dass die passgenauen Chargen, die das Endlager Konrad benötigt, just in time rund um die Uhr angeliefert werden können, so wie Konrad sie halt braucht. Das Ganze hat den großen Vorteil, dass Schacht Konrad dann mit einem Zweischichtbetrieb gefahren werden kann und wir damit die atomaren Abfälle deutlich schneller unter die Erde bringen, was ja im Interesse, glaube ich, aller sein sollte.
Das Bundesumweltministerium beauftragte die BGZ im Umkreis von 200 Kilometern um Konrad einen geeigneten Standort mit ausreichender Fläche zu suchen, das Lager zu planen, zu bauen und zu betreiben. Zunächst 28 denkbare Standorte in Bundesbesitz wurden nach klaren Kriterien verglichen, versichert Granat Rizzi. Aus den verbleibenden steche Würgassen hervor, weil es der einzige Standort mit unmittelbarem Gleisanschluss sei.
Dieses Gleis muss auf einer Strecke von 900 Metern überhaupt wiederhergestellt werden, ist zum Teil zurückgebaut und völlig verwildert.
Marode Schienen, eingleisig zumal, kein Anschluss zur Autobahn und nur wenige hundert Meter zu Wohnhäusern. In der dünn besiedelten Region wächst der Widerstand über alle Landes- und Parteigrenzen hinweg, sagt BI-Sprecher Wilhelm. Die umliegenden Landkreise Kassel, Höxter und Holzminden haben sich in einer gemeinsamen Resolution gegen das Lager ausgesprochen. Auch Miriam Staute, atompolitische Sprecherin der Grünen Landtagsfraktion in Niedersachsen, geißelt die Auswahl als politisch motiviert und nicht fachlich begründet.
Es ist wieder mal nach dem Top-Down-Prinzip verfahren worden. Also man hat entschieden, die Entscheidung verkündet und jetzt verteidigt man sie. Ich glaube, der gesellschaftliche Anspruch ist aber ein anderer, dass erst fachlich begründet über Kriterien diskutiert wird, dass es auch wirklich nachvollziehbar bleibt.
Atommüll an der Weser aus Würgassen, berichtete Alexander Budde. Immer wieder bitten uns Hörerinnen und Hörer, doch mehr positive Nachrichten zu bringen. Wenn ständig von Umweltkatastrophen die Rede sei, dann könne das schon aufs Gemüt schlagen. Wir beim Deutschlandfunk bemühen uns allerdings, ein ungeschminktes Bild der Welt zu verbreiten, und dazu gehören auch Dinge, die besser nicht passieren sollten. Umso erfreulicher ist es, wenn es wirklich gute Nachrichten gibt, etwa aus dem Artenschutz. In Algerien ist der stark bedrohte Sahara-Gepard wiedergesichtet worden. 10 Jahre lang war er verschwunden. Dunja Sadaki berichtet.
Erwischt zumindest auf Kamera. Es ist stockdunkel, als eine der Infrarotkameras im Ahaga-Kulturpark im Südosten Algeriens ihn einfängt, den nordwestafrikanischen Geparden. Auf einer der Aufnahmen zu sehen, vorsichtig mit aufgerichteten runden Ohren schleicht er zwischen einem Baum und Sträuchern umher, blickt sogar in die Kamera. Für Salah Amokran waren das aufregende Tage im März und April dieses Jahres, an die er sich noch gut erinnern kann. Amokran ist der Leiter des Projektes PPCA, das eine Bestandsstudie des Ahaga-Nationalparks durchgeführt hat. Es ist das erste Mal, dass eine nationale Einrichtung mit so viel Ausrüstung an so einer Aktion beteiligt ist. Wir hatten immer wieder 30 Tage lang 40 Infrarotkameras installiert, um zu dokumentieren, was in diesem Territorium vor sich geht. Und das Gebiet ist riesig, erklärt sein Kollege Abdennour Moussouni. Die Fläche ist fast doppelt so groß wie Deutschland. Moussouni gehört zum Kollektiv des Projekts und ist für Biodiversität zuständig. Allein das Gebiet in der felsigen Wüste mit den Kameras zu bestücken, war mühselig, erzählt er. Wir haben im Abstand von 10 Kilometern die Kameras aufgestellt. Das waren enorme Distanzen, die wir durchwandern mussten. In manchen Teilen des Gebietes mussten wir mit Dromedaren arbeiten und manchmal waren wir sogar zu Fuß unterwegs. Auf die Aufnahmen der seltenen Geparde haben die Forscher jahrelang gewartet. Die scheuen gefleckten Großkatzen galten in Algerien als verschwunden. 2008 wurden die schnellsten Landtiere der Welt das letzte Mal vor Ort gesichtet. Die Videoaufnahmen sind Grund zur Freude. Dennoch, der Gepard steht seit über einem Jahrzehnt auf der Liste der gefährdeten Tierarten. Früher war er bis in die Sahara hinein weit verbreitet. Heute leben in Afrika nur noch wenige Tiere, sagt Abdennour Moussouni. Es gibt einen drastischen Absturz der Population von etwa 10.000 Tieren im 20. Jahrhundert auf etwa 7.100 Tiere. Für den Gepard in der Sahara-Region sprechen wir von ungefähr 200 Tieren, die zwischen Algerien, Mali und Niger leben. Die Gründe für den Rückgang der Population sind bekannt. Der Lebensraum schrumpft. Laut der Natur- und Umweltschutzorganisation WWF hat der Gepard etwa 75% seines Lebensraumes eingebüßt. Die lebensfeindliche Wüste breitet sich weiter aus, was auch Beutetieren zu schaffen macht. Obendrauf wächst die menschliche Bevölkerung und es wird gewildert. Weil die Großkatzen immer häufiger Nutztiere wie Kamele und Ziegen angreifen, kommt es zu Konflikten mit den Viehhaltern, was oft tödlich für die Tiere endet, sagt der algerische Großkatzenforscher Farid Belbashir. Wir müssen verstehen, wie sich die Viehherden bewegen und warum es genau zu den Attacken auf Nutztiere kommt. Unsere These, wenn es nicht ausreichend wilde Beutetiere gibt, steigen die Chancen, dass es zu einem Kontakt zwischen den Geparden und Nutztieren kommt. Wilderei verschärft das. Das heißt, der Artenerhalt der Geparde ist geknüpft an den Artenerhalt der Beutetiere. Deswegen sei es wichtig, auch mit der Bevölkerung vor Ort zusammenzuarbeiten. Bis Ende des Jahres wollen die algerischen Forscher mit ihren gewonnenen Erkenntnissen einen Plan aufstellen, wie der Gepard in Algerien gerettet werden kann.
In Algerien ist der Sahara-Gepard wieder aufgetaucht. Das war ein Beitrag von Dunja Sadaki.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wie gut ein Fahrradschloss ist, das sieht man auch von außen. Wenn es schwer und massiv ist, möglichst aus Stahl, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen. Dann muss das Schloss selbst natürlich auch schwer zu knacken sein. Und wenn das Rad dann auch noch an einem Ständer fest angeschlossen ist, dann kann man einigermaßen zuversichtlich sein, dass es nicht gestohlen wird. Inzwischen gibt es aber auch elektronische Hilfen. Tracking-Systeme für Fahrräder sollen einem Diebstahl vorbeugen oder das Rad wieder auffindbar machen, falls es doch gestohlen wird. Wie sie funktionieren und was sie taugen, sagt Ihnen Detlef Karg.
Wer sein Fahrrad digital oder auch nur elektronisch sichern möchte, findet auf den ersten Blick zahlreiche Möglichkeiten. Doch nicht alle erweisen sich als gleich effizient. Da sind zum einen die simplen GPS-Tracker, die es oft schon für wenige Euro gibt und die sich oftmals einfach aufkleben lassen. Tracking heißt aber natürlich nicht, einen Diebstahl zu verhindern, auch wenn die Werbung viel Sicherheit suggeriert. Denn, so sagt Stefan Behrendt, Technikvorstand beim Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ADFC,
GPS sendet ja nur vom Satelliten auf das Fahrrad, aber zurück geht ja nichts. Das ist ja eine Einbahnstraße. Wenn ich also vom Fahrrad auch Informationen bekommen möchte, brauche ich eine SIM-Karte, eine eingebaute SIM-Karte, um die Daten dann wieder an mein Smartphone oder an einen Server des Providers senden zu können.
Zumal einigermaßen gewiefte Diebe einen solchen Tracker natürlich einfach abnehmen und wegwerfen können. Außerdem haben billige GPS-Tracker einen Haken. Sie funktionieren auf freien Funkfrequenzen, die kostenlos sind. Es bleibt also den Anbietern überlassen, wie gut sie ihre Netze aufbauen, was im Zweifel sehr lückenhaft sein kann. Anders das Mobilfunknetz. Seine Nutzung kostet natürlich Geld. Dafür ist es zuverlässig. Bleibt also Möglichkeit 2, die Kombination von GPS mit einem SIM-Kartenmodul, das eine Datenverbindung herstellt, so wie beim Mobiltelefon auch. Da jede SIM-Karte sich in einer festen Funkzelle orten lässt, ganz so wie im Fernsehkrimi, ist der Standort zuverlässig nachweisbar. Das lohnt sich für hochwertige Fahrräder, vor allem für die sogenannten Pedelecs, denn, so Stefan Behrendt,
hochwertige Pedelecs haben ja häufig schon integriert im Tracking-System, GPS-System, auch mit der SIM-Karte. Man hat bei dem klassischen Tracking, wenn es denn wirklich funktionieren soll, laufende Kosten, weil ich natürlich mit einer SIM-Karte immer dafür sorgen muss, dass ich eine Verbindung zu meinem Smartphone habe.
Diese Lösungen gibt es auch als Nachrüstsets für etwa um 200 Euro. Als Verbraucher sollte man sich immer fragen, wie praktikabel jede Lösung ist und welchen Schutz sie bieten kann. Nicht durchsetzen konnte sich etwa in jüngster Zeit das Bluetooth-basierte Konzept auf Basis einer Community-App eines deutschen Herstellers, wie Christoph Alessio vom Kölner Fahrradgeschäft Stadtrad schildert.
Diese eine Firma, die es da gab, die hat den Versuch gemacht, dass dann dieser Tracker sozusagen, wenn er als gestohlen aktiviert wird, dann anderen Mitgliedern aus dieser Community mitteilt, dass da gerade ein gestohlenes Fahrrad vorbeifährt. Ich stelle mir das sehr seltsam vor, wenn dann mein Smartphone anzeigt, da vorne fährt einer auf dem gestohlenen Fahrrad. Also rufe ich dann die Polizei, verfolge ich den dann, weil anhalten wird ja ein bisschen schwierig.
Derzeit ist also vor allem die Kombination von GPS und SIM-Karte am sinnvollsten. Viele Anbieter verkaufen diese Lösungen bereits mit Datenpaketen, also etwa ein Jahr lang mit kostenloser Datenübertragung. Und wer kein Pedelec mit einem großen Motorblock samt Akku sein eigen nennt, auch für den gibt es durchaus kompakte Funksicherheitspakete, verrät Stefan Behrendt.
Ein Rücklicht, das sieht aus wie ein normales Gepäckträgerrücklicht, hat aber auch ein GPS-Chip und auch eine SIM-Karte eingebaut. Und dort kann ich dann eben auch, wenn ich das entsprechend programmiere, mir aufs Smartphone schicken lassen, wenn das Fahrrad bewegt wird, wenn das Fahrrad ohne mein Zutun wohin gebracht wird. Und ich kann dann die Daten auslesen, sofern es natürlich vom GPS noch auslesbar ist.
Und genau darin liegt bei aller technologischen Finesse weiterhin das Problem. Denn entweder montieren gut informierte Diebe diese Komponenten ab, oder die Fahrräder verschwinden gleich in Transportern oder Gebäuden und sind dann für das GPS-Signal nicht mehr erreichbar.
Mit dem Verbrauchertipp von Detlef Karg geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt danke fürs Zuhören. Im Deutschlandfunk folgen die Nachrichten und die Informationen am Mittag mit Dirk Müller am Mikrofon. Und da geht es unter anderem um den Corona-Impfstoff aus Russland.